Deutschlandfunk, Europa heute.
Der Europarat ist eine europäische Institution, die sich vor allem für die Wahrung von Menschenrechten einsetzt. Gegründet wurde er 1949. Institutionell hat er nichts mit der Europäischen Union zu tun, doch sind alle EU-Mitgliedstaaten auch Mitglied im Europarat. Seitdem Russland seinem Ausschluss aus dem Gremium wegen des Angriffs auf die Ukraine im vergangenen Jahr zuvorgekommen und selbst ausgetreten ist, zählt der Europarat 46 Mitgliedstaaten. Allerdings sind die Vertreter der Mitgliedsländer bislang erst dreimal zu Gipfeltreffen zusammengekommen. In Island, das derzeit den Vorsitz des Ministerkomitees innehat, treffen sich 30 Regierungs- und Staatschefs heute und morgen. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Scholz, der französische Präsident Macron, der britische Premier Sunak und die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Wie man Russland für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Rechenschaft ziehen kann, das soll ein Thema bei dem Treffen sein. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Bernd Hüttemann gesprochen. Er ist Generalsekretär der Europäischen Bewegung, einer Nichtregierungsorganisation, die bei der Gründung des Europarats vor fast 75 Jahren beteiligt war. Erwartet wird, dass bei diesem Gipfeltreffen des Europarats der Aufbau eines Schadensregisters für die Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine beschlossen wird. Was würde das bringen?
Zunächst kann man wirklich sagen, dass der ukrainische Freiheitskampf dazu gesorgt hat, dass überhaupt wieder nach 18 Jahren die Staats- und Regierungschefs den Europarat wieder in die Öffentlichkeit bringen. Und die Ukraine erhofft sich sehr viel davon, dass es tatsächlich eine rechtliche klare Grundlage gibt durch den Europarat auch, um quasi den Angriffskrieg noch nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu verfolgen.
Und das hieße konkret, also man hätte ein Schadensregister und für was wäre das eine Grundlage?
Na, die Grundlage ist halt, Menschen werden ermordet, Menschen werden gefoltert, vergewaltigt und das muss man tatsächlich für die Verfolgung dieser Straftaten braucht man natürlich eine rechtliche Grundlage und natürlich auch die Instrumente für die Strafverfolgung. Und das ist natürlich etwas, was der Europarat bieten kann, weil er gerade in Menschenrechtsfragen eine enorme Erfahrung hat.
Nun ist dieser Umgang mit Russland ja seit Jahren ein heikles Thema gewesen. Letztes Jahr hatte man sich dann entschieden, Russland auszuschließen aus dem Europarat. Russland ist dann dem zuvorgekommen und selbst ausgetreten. Was würden Sie sagen, welche Lehren hat man im Europarat aus dem Umgang mit Russland gezogen?
Ich glaube, wir müssen auch mal die deutsche Brille noch mal kurz aufsetzen. Deutschland hat in vielen Bereichen Fehler gemacht. Das wurde auch zugegeben von Akteuren aus der Zeit. Die alte Bundesregierung hat lange geglaubt, man könne mit einem Halten von Russland auch vielleicht gemeinsam mit Frankreich eine geopolitische Frage lösen. Das ist natürlich gründlich schiefgegangen. Wir wissen das, die große Weltlage und der Krieg hat es jetzt nochmal besonders gezeigt. Aber der Europarat hat darunter gelitten, ganz klar, dass Russland zu lange drin geblieben ist. Man hat da alle Augen zugedrückt. Ich glaube, wenn man die DNA, die Grundlagen des Europarates ernster genommen hätte, dann hätte Russland zumindest suspendiert bleiben müssen. Und der Rausschmiss, und das war ein Rausschmiss, Russland hat das diplomatisch verbrämt mit dem Austritt, der Rausschmiss war überfällig und wir haben da auch als Europäische Bewegung sehr viel für getan, dass das tatsächlich auch passiert.
Sicherlich werden ja auch die Wahlen in der Türkei ein Thema sein. Es ist jetzt noch nicht klar, wie es da weitergeht. In knapp 2 Wochen soll es in einer Stichwahl entschieden werden, wer Präsident wird oder ob es Erdogan bleibt. Die türkische Regierung unter Erdogan, die ist wiederholt Forderungen des Europarats, wie zum Beispiel die Freilassung von Mäzen und Menschenrechtsaktivist Osman Kavala, nicht nachgekommen. Welche Perspektive sehen Sie für die Türkei im Europarat?
Also erstmal ist die Türkei nicht Russland. Das Land ist natürlich in einem ganz großen Problem durch die Menschenrechtslage, auch durch die Inhaftierung, symbolisch eigentlich auch Osman Kavala. Es ist die eigentliche bekannte Person, aber es gibt natürlich für viele andere auch. Und der Europarat, seine schärfste Waffe ist ein Vertragsverletzungsverfahren, also quasi, was tatsächlich dazu führen könnte, eine Suspendierung oder auch sogar einen Rausschmiss zu bedeuten, ähnlich Russland. All das sind Dinge, die natürlich nicht unbedingt sofort erfolgen mögen, aber das, was die Türkei, was sie heute darstellt, bietet, ist nicht vereinbar mit dem, was der Europarat in seiner Gründungsakte bedeutet. Und dass man darüber überhaupt drüber reden kann, dass man eine Grundlage hat, das ist für viele vielleicht nicht viel genug, aber es ist auch für einen Menschen wie Osman Kavala ziemlich klar, dass der Europarat diese rechtliche Grundlage bietet, auf der man dann tatsächlich auch hoffentlich Druck ausüben kann. Ja.
Sie sagen, die schärfste Waffe ist eigentlich der Ausschluss aus dem Europarat. Das ist auch so der einzige Hebel, den der Europarat hat. Wenn wir uns anschauen, das letzte Treffen liegt 18 Jahre zurück. Viele Mitgliedstaaten zahlen ihre Beiträge nicht. Wie einflussreich ist der Europarat also?
Ich glaube, da muss man nochmal die Ukraine fragen. Viele kleinere Länder wie Deutschland sind da ja immer ganz schnell dabei zu sagen, das braucht man nicht, das kann weg. Die Umfragen, die wir als Europäische Währung jetzt mal gestartet haben, zeigen ja deutlich, dass kein Mensch auch den Europarat so kennt. Da sind auch die Grundlagen für Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, die im Europarat gesetzt werden, zu sehen, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben, nicht so bekannt. Und das macht es natürlich in der Öffentlichkeit immer schwierig, darüber zu argumentieren, wie stark der Europarat agiert. Aber der agiert oftmals im Hintergrund. Nehmen Sie die Istanbul-Konvention zum Schutz der Frauen gegen Gewalt in der Familie. Schauen Sie sich an Minderheitenschutzfragen, parlamentarische Fragen, Korruptionsbekämpfung. All die Dinge gibt es in Konventionen, in rechtlichen Strukturen des Europarates, auf die man sich beziehen kann. Und wir dürfen das nicht vergessen, wir haben ein Europa, das nicht nur zwischen Staaten besteht, sondern auch zwischen Menschen und Interessengruppen. Und das muss gestärkt werden. Und da ist der Europarat unverzichtbar. Das kann oftmals die Europäische Union nicht mal leisten, wenn es um Bildung und Kultur und Demokratie geht. Wenn es den nicht gäbe, müsste man den erfinden. Und die Ukraine zeigt jetzt ganz deutlich, dass sie sehr froh ist, dass es in Reykjavik jetzt diesen Gipfel gibt, um nochmal alle zusammenzuhalten und nochmal sich zu besinnen zu lassen auf die Ursprünge des Europarates.
Sie sagen selbst, besonders bekannt ist der Europarat nicht. Er stand ja sozusagen im Fokus der Öffentlichkeit besonders vor einigen Jahren, als es einen großen Skandal gab rund um den Europarat. Aserbaidschan hatte Parlamentarier des Europarats bestochen, darunter die deutsche CDU-Abgeordnete Karin Strenz. Sie haben gerade auch das Stichwort Korruptionsbekämpfung genannt. Wie glaubwürdig kann denn der Europarat da auf Transparenz und den Kampf gegen Korruption pochen?
Also ich bin ja auch im Vorstand von Transparency International Deutschland und die Kolleginnen und Kollegen, die auch national arbeiten, sind sehr, sehr froh, dass es Konventionen auch gegen Korruption gibt des Europarates, dass tatsächlich das Projekt oder Programm GRECO, in dem genau angeschaut wird, wie auch Deutschland sich verhält in Korruptionsbekämpfung. Und das ist natürlich eine Lupe, die man in die Hand nimmt, um zu schauen, wo die Probleme liegen. Auch Korruptionsbekämpfung in der Ukraine natürlich, in vielen, vielen Mitgliedstaaten. Das muss man einfach anerkennen, dass der Europarat eine Matrix bietet, um Bekämpfung vorzunehmen. Die Staaten sind natürlich verantwortlich dafür und die Menschen müssen das auch in die Öffentlichkeit bringen. Insofern ist sagen wir mal, auch da wiederum das eine Landschaft, die bespielt werden muss und wo tatsächlich auch ein Europarat eine Rolle spielt. Wir müssen es wirklich auch nur nutzen. Und dieses Nutzen, unterfinanziert haben Sie schon angesprochen, wird nicht immer ganz leicht gemacht von einzelnen Mitgliedstaaten. Dafür brauchen wir auch in der Öffentlichkeit.
Sagt Bernd Hüttemann, er ist Generalsekretär der NGO Europäische Bewegung. Wir sprachen über das Gipfeltreffen des Europarats in Reykjavik.